Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch wieder herzlich die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Die heutige Sendung habe ich ganz dem Klimagipfel und den Klimazielen 2030 gewidmet. Und dazu habe ich eine wissenschaftliche Einrichtung hier in Mitteldeutschland aufgesucht, die Leopoldina in Halle. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle. Die 1652 gegründete Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ist mit ihren rund 1600 Mitgliedern aus nahezu allen Wissenschaftsbereichen eine klassische Gelehrtengesellschaft. Sie wurde 2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften Deutschlands ernannt. In dieser Funktion hat sie zwei besondere Aufgaben: die Vertretung der deutschen Wissenschaft im Ausland sowie die Beratung von Politik und Öffentlichkeit. Wie die Leopoldina arbeitet, was ihre Aufgaben sind und wie sie die Aufgaben löst, das verrät uns jetzt Frau Dr. Katrin Happe, Referentin und stellvertretende Leiterin der Leopoldina und zuständig für die Abteilung Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Guten Morgen, Frau Dr. Happe.
Ja. Guten Morgen, ich grüße Sie.
Frau Dr. Happe, wir müssen für den Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal ganz kurz die Arbeitsweise der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Leopoldina vorstellen.
Die Leopoldina ist Deutschlands Nationale Akademie der Wissenschaften. Das ist eine sehr alte Vereinigung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die schon über 360 Jahre alt ist. Und die hat seit 2008 den Auftrag, Wissenschaft und Politik, Gesellschaft und Politik wissenschaftsbasiert zu beraten. Und das macht sie, indem sie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ihren Reihen, aber auch andere zusammenbringt und zu bestimmten wichtigen gesellschaftlichen Themen Stellungnahmen und Empfehlungen erarbeitet. Darüber hinaus machen wir auch Veranstaltungen. Also wir versuchen, an den Themen der Zeit dran zu sein und diese wissenschaftsbasiert mit dem besten verfügbaren Wissen zu begleiten und das eben in die Diskussion einzubringen.
Wie muss man sich die Arbeitsweise da vorstellen? Gibt es da regelmäßige Treffen, wo diese Wissenschaftler arbeitsgruppenspezifisch sich zusammentreffen?
Also man kann sich das jetzt zum Beispiel so vorstellen, wenn Sie sich gerade die aktuell veröffentlichte Stellungnahme Klimaziele 2030 ansehen, dann ist das so, dass aus der Runde der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern heraus an uns herangetragen wurde, an die Geschäftsstelle, dass wir uns wirklich zu diesem Thema nochmal angesichts der jetzt anstehenden Entscheidungen bei der Bundesregierung nochmal sehr aktuell äußern sollten. Dann ist es so, dass das an unsere Gremien, also in erster Linie an das Präsidium herangetragen wird und das Präsidium dann einen Beschluss darüber fällt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen mit, und das ist sehr wichtig, Mitgliedern aus ganz verschiedenen Bereichen der Wissenschaft. Denn unser Anliegen ist es immer, ein Thema nicht nur aus einer Sichtweise zu betrachten, sondern Sozial-, Verhaltens-, Geisteswissenschaften, aber auch Naturwissenschaften, Medizin und so weiter miteinander zusammenzubringen, da wo es nötig und auch sinnvoll ist. Und diese Arbeitsgruppe erarbeitet dann in einem Prozess, und das ist ganz unterschiedlich, mal durch Sitzungen, mal durch Telefonkonferenzen, mal werden Papiere vorgelegt und so weiter, eine Stellungnahme.
Arbeiten die Mitglieder da ehrenamtlich?
Alle arbeiten ehrenamtlich.
Und die kommen aus allen Universitäten hier im deutschsprachigen Raum?
Ganz unterschiedlich. Also die Mitglieder der Leopoldina, das sind derzeit 1600 gut, kommen zwei Dritteln, sind sie an Forschungsinstitutionen und Universitäten im deutschen Raum angesiedelt, aber ein Drittel der Mitglieder der Leopoldina sind auch an Universitäten und Forschungseinrichtungen im Ausland, und zwar weltweit.
Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um in der Leopoldina da mitarbeiten zu können?
In der Leopoldina, also um Mitglied der Leopoldina zu werden, da werden Sie berufen. Das heißt, Sie werden von Fachkolleginnen und Kollegen vorgeschlagen zur Zuwahl in die Leopoldina, und dann durchläuft Ihr Antrag einen ziemlich aufwendigen, langen Prozess, Die Leopoldina oder die Mitglieder der Leopoldina sind in Fachsektionen gegliedert. Das heißt, wenn sie zum Beispiel aus dem Bereich Virologie oder so kommen, dann sind sie wären sie in der entsprechenden Sektion angesiedelt. Und dann ist es meistens so, dass die Sektionen einmal im Jahr zusammenkommen und gucken, wer ist denn auch weltweit, sind denn Personen, die wir zur Zuwahl vorschlagen möchten. Und das Hauptkriterium ist dann natürlich wissenschaftliche Exzellenz. Das heißt, wir wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die nach wissenschaftlichen Kriterien die Besten sind, aber auch hinzu kommt, dass sie den Auftrag der Leopoldina gut erfüllen können und dass zum Beispiel eben die also etwas beitragen können zur Politik- und Gesellschaftsberatung national und international. Und dann durchläuft das einen sehr komplizierten dreistufigen Prozess, wo dann andere Personen da auch wieder drauf gucken und im Endeffekt das Präsidium der Leopoldina über die Zuwahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entscheidet. Das heißt, sie können nicht einfach einen Mitgliedsantrag stellen, das geht nicht, sondern müssen im Prinzip berufen werden in die Akademie hinein. Das sind die Menschen, die Mitglieder der Leopoldina sind. Wenn sie in Arbeitsgruppen mitwirken, ist es so, dass wir da auch immer nach den besten Personen suchen, sowohl erstmal zunächst innerhalb der Akademie-Mitgliedschaft, aber auch darüber hinaus. Also das heißt, wir haben eine ganze Reihe Gruppen, wo auch Personen mitwirken, die jetzt nicht Mitglied der Leopoldina sind.
Also sehr hohe Ansprüche an diejenigen, die dort wissenschaftlich tätig sind und die dort also auch als Wissenschafts- und Politikberater in Aktion treten.
Genau.
Radio Frei Stadtgespräch.
Hier geht es nun weiter mit den Klimazielen 2030 und dem Beitrag der Leopoldina dazu. In seiner Eigenschaft als Politikberater hat die Leopoldina eine Stellungnahme herausgegeben. Ein einheitlicher CO2-Preis, der Schlüssel für ein effizientes Marktdesign. So lautet die Überschrift dieser Stellungnahme. Weiter heißt es darin, kurz vor seiner entscheidenden Sitzung steht das Klimakabinett vor großen Herausforderungen. Die Preise für Energieträger sind uneinheitlich, die Treibhausgasemissionen sind zu hoch und Deutschland verfehlt mindestens seine kurzfristigen Klimaziele. Was muss passieren, damit sich klimaschonende Technologien etablieren können? Fachleute des Akademienprojekts Energiesysteme der Zukunft, ESIS, haben Leitlinien für ein effizientes und effektives Marktdesign entwickelt. Sie stellen fest, eine umfassende CO2-Bepreisung ist dafür ein erster notwendiger Schritt. Gleichzeitig gilt es, Verzerrungen abzubauen, die heute einen effizienten Klimaschutz verhindern. Die gute Nachricht, beides lässt sich verbinden. Im nächsten Teil des Gesprächs mit Frau Dr. Happe von der Leopoldina möchte ich auf diese Stellungnahme etwas näher eingehen. Frau Dr. Happe, nach Ansicht der Wissenschaftler ist es heute aus technologischer Sicht bereits möglich, es sind alle Voraussetzungen vorhanden, um ein klimaneutrales Energiesystem zu schaffen. Dazu sind bestimmte Bedingungen notwendig. Ein Kapitel, die Tragödie der Klimalangzeitziele. Diese Tragödie zeigt sich in mehrfacher Hinsicht, dass sie also sozial unausgewogen ist, dass die Klimaprobleme auf andere Generationen abgewälzt werden und drittens an Länder übertragen werden, die am meisten oder am geringsten die CO2-Ausstoß haben. Und das heißt, jegliches Nichtstun bzw. Verharren auf dem jetzigen Zustand führt zu hohen Kosten. Das ist also jetzt nur ein Teil der Situation. Was müsste jetzt hier noch ergänzt werden aus Ihrer Sicht?
Also wichtig ist, und das versucht die Stellungnahme auch klar zu machen, ist es erstmal, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit eigentlich schon fast vielen Jahrzehnten aufgrund ihrer Forschungsergebnisse darauf hinweisen, dass im Erdsystem massive Veränderungen zu erwarten sind aufgrund von menschlichen Aktivitäten und dass die Politik auf verschiedenen Ebenen darauf reagieren muss, und zwar so, um diese Veränderung möglichst aufzuhalten, aber, und das scheint mittlerweile die realistischere Einschätzung zu sein, die möglichen Folgen davon abzumildern. Das ist etwas, was einfach schon sehr lange bekannt ist. Da sprechen wir auch nichts Neues. Es ist nur immer wichtig, es immer wieder auszusprechen, dass das in dem Falle wirklich nichts Neues ist. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass diese Sachen, dass dieses mittlerweile ein Diskurs ist, der nicht mehr nur in der Wissenschaft ist, sondern in der breiten Gesellschaft angekommen ist und vor allem natürlich auch bei Schülerinnen und Schülern angekommen ist. Also das, was Wissenschaftler sehr häufig empfehlen, dass etwas schon in der Schule gemacht werden muss, damit Menschen und Kinder das sehr früh schon verstehen, das ist bei diesem Thema in der Tat tatsächlich der Fall, dass Menschen schon sehr früh in ihrem Leben merken, was das für eine Dramatik hat. Und dann ist es aber noch, sind es verschiedene Sachen, auf die in diesem Papier nochmal hingewiesen wird. Fußnote, es sind 14 der wirklich höchst angesehensten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen, die sich hier auf dieses Konsenspapier geeinigt haben. Und die haben teilweise eine sehr klare Sprache gewählt für das, was sie sagen. Nämlich, wenn man sagt, dass diese Situation so ist, wie ich sie da gerade beschrieben habe und wie das auch sehr viele Menschen kennen, dann ist die Frage, was muss eigentlich eine gute Klimapolitik machen? Und dann ist, oder was muss sie für Charakteristika haben? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass gute Klimapolitik eint. Das heißt, sie muss eine positive, für alle machbare und beizutragende Geschichte initiieren. Und das heißt auch, dass Menschen in die Lage versetzt werden müssen, sich daran beteiligen zu können. Das ist was anderes als zu sagen, sie müssen sich beteiligen, was auch wichtig ist, aber sie müssen es auch können und wollen und auch gerne machen. Das heißt aber natürlich auch, dass wir diese große systemische Herausforderung, die die Veränderung, und das ist hauptsächlich des Energieversorgungs- und Nutzungssystems, dass wir die auch meistern können. Und das erfordert natürlich sehr klares, transparentes und vor allem verlässliches Herangehen, dass es nicht wieder ein Stellenschrauben, hier was ändern, da was ändern und so weiter ist, was es sehr viele Jahre lang war. Und das hat auch seine Gründe, weshalb das so ist, weil das politische System einfach so auch organisiert ist. Also es ist wichtig, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, Beteiligung zu ermöglichen, sodass im Endeffekt die Klimapolitik die Gesellschaft eher eint, als eine weitere Spaltung hervorzurufen.
Frau Dr. Happe, ein Punkt, auf den in der Stellungnahme hingewiesen wird, ist, Klimapolitik braucht Glaubwürdigkeit. Ein wichtiger Punkt, denn an dem scheiden sich die Geister, dass also viele Leute meinen, es wird nur geredet und es wird nichts getan. Und das war ja letztendlich auch der Ausschlag für die Schülerinnen und Schüler, da auf die Straße zu gehen. Warum hat es die Politik nicht geschafft, hier die Klimapolitik glaubwürdig zu verkauft.
Da gibt es wahrscheinlich auch eine sehr große Vielfalt von Gründen. Ein Punkt ist mit Sicherheit, dass wir es hier mit einem wirklich hochkomplexen Problem und einem System zu tun haben, von dem wir erstens alle betroffen sind, individuell wie gesellschaftlich, national wie international. Und dass das natürlich eine Dimension eines Problems ist, was wir noch nie so hatten und wo wir noch nie so drauf reagieren mussten. Das heißt, es ist eine politische und wissenschaftliche Gemengelage, die so eigentlich noch nie da ist. Es ist Neuland, auch wenn man das schon seit vielen, vielen Jahren so weiß. Das ist eine sehr komplexe Gemengelage, die dazu führt. Und das ist natürlich die Frage, auch für Menschen ist ja sehr unterschiedlich. Was heißt Glaubwürdigkeit? Eine Bedingung dafür, habe ich vorhin schon gesagt, Verlässlichkeit ist mit Sicherheit ein großer Beitrag dafür, um etwas glaubwürdig machen zu können. Das heißt, ich tue das für Menschen, Anreize zu schaffen, sich in eine bestimmte Richtung zu verhalten und aber auch zu sagen, das bleibt jetzt auch für eine gewisse Zeit so und wir sind auf einem guten Pfad.
Und das heißt also auch, dass Klimapolitik, das muss also der Verbraucher oder die Menschen auch begreifen, dass das nicht zum Nulltarif zu haben ist.
Vieles ist nicht zum Nulltarif zu haben, aber das ist ja auch Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und des Systems, in dem wir sind, ne? Wo alle, sowohl gesellschaftliche Institutionen, die ja im Endeffekt auch von den Menschen, die in einem Staat leben, getragen werden und auch über Steuern noch finanziert werden, aber auch einzelne Personen und Organisationen miteinander zusammenwirken. Das ist auch ein Punkt, auf den die Stellungnahme sehr klar hinweist. Also wenn wir wollen, dass da was passiert und dass im Prinzip wir die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen, noch niemals nur für zukünftige, sondern auch für die Generation, die jetzt schon geboren ist, zumindest so erhalten wollen, dass sie darin leben können, dann heißt das, dass wir jetzt etwas tun müssen. Und das heißt natürlich auch, dass ich jetzt eine Investition in die Zukunft betreibe. An anderen Stellen fällt es uns ziemlich leicht zu investieren und vorzusorgen und also auf die Zukunft hin ausgerichtet zu handeln. An dieser Stelle irgendwie nicht.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
Wissenschaftler der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, haben eine Stellungnahme zu den Klimazielen 2030 herausgegeben. Im Gespräch mit Dr. Katrin Happe, der stellvertretenden Leiterin, zeigen wir nun einige Wege auf, die von den Wissenschaftlern vorgeschlagen werden. Eine Maßnahme, die in der Stellungnahme vorgeschlagen wird, ist ein erheblich höherer CO2-Preis. Können Sie das kurz erläutern, wie das zu verstehen ist?
Erstmal ist es so, Emissionen, die wir tätigen, klimaschädliche Emissionen brauchen, müssen was kosten. Also Emissionen gibt es an der Stelle, kann ich das auch sagen, einfach sollte es nicht zum Nulltarif geben. Und an vielen Stellen tut es das aber derzeit. Das heißt, es ist wichtig, dass Emissionen überhaupt erstmal mit einem Preis belegt werden. Teilweise werden sie das schon, wenn man Mineralölsteuer oder so anguckt, aber eben nicht durchgängig. Das ist der wichtige Punkt dabei, dass das umweltschädliches Verhalten, aber auch umweltschädliche Systeme, es muss was kosten. Und das ist ein Punkt, der jetzt gerade in der politischen Diskussion sehr wichtig ist, dass dieser Preis, also dass es erstmal ein System gibt, dass dieses abgebildet wird, ne? Dass der CO2-Ausstoß einen Preis bekommt. Und da gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Wir haben sowohl Emissionshandel, das heißt, dass man um etwas emittieren zu können, also ausstoßen zu können, muss man Recht dafür kaufen, dass das geht. Das andere ist, das generell mit einem Preis zu belegen, was das so ist. Es ist natürlich so, dass ein Preis immer wieder irgendwie denkt, oh, das wird teurer, das wird mehr. Das Wichtige ist dabei, und das ist auch in der Stellungnahme und das sagen aber auch viele andere Beiträge und auch Papiere und Organisationen, dass es auf der einen Seite darum geht, einen höheren Preis zu schaffen oder einzuführen, überhaupt erstmal einen Preis einzuführen, der auch sukzessive über die Jahre steigt, um dadurch indirekt eine Verhaltensänderung, also Anreiz zu schaffen, dass Menschen, Organisationen, Staaten, wie auch immer, also alle in klimafreundlichere Dinge investieren und ihr Verhalten entsprechend ändern. Zum Zweiten ist es aber auch wichtig, und das ist der Arbeitsgruppe auch extrem wichtig gewesen, dass dieses eben auch sozial ausgewogen passieren muss. Es gibt Menschen, die und auch Situationen, wo Menschen aufgrund ihrer spezifischen Lebenssituation einfach darauf angewiesen sind oder gar nicht anders können, als sich klimaschädlicher zu verhalten. Und das ist etwas, was man natürlich auch wahrnehmen muss und auch sehen muss. Und dass es nicht darum geht, denen praktisch ihr Leben jetzt von vornherein abzuschneiden, sondern Optionen zu eröffnen und Wege zu eröffnen, sodass alle sich in ihren spezifischen Lebenssituationen eigentlich an diesem ganzen Projekt beteiligen können und die soziale Ausgewogenheit ein wirklich wichtiger Aspekt ist.
In der Stellungnahme wird auch darauf abgestellt, was mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis zu tun ist. Die sollen also reinvestiert werden in den sozialen Ausgleich in Form einer Klimadividende, in die relative Absenkung des Strompreises, in Klimaschutz und Anpassungen im Bereich von Infrastrukturen sowie in Allgemeingüter mit dem Ziel, Anreize schaffen für klimaschützendes Wirtschaften und Verhalten. Das ist aber eine recht hohe Aufgabe, der sich wahrscheinlich auch die Wirtschaft, wie wir das an der Autoindustrie zum Beispiel sehen, nur schwer stellen will.
Das kann ich jetzt so nicht sehen. Ich glaube, es gibt an vielen Stellen, sagen wir mal, Entwicklungen, die natürlich in diese Richtung gehen. Auch die Wirtschaft merkt, dass sie natürlich einen Wettbewerbsnachteil zunehmend erleidet, wenn sie sich nicht in diese Richtung verhält. Wenn Sie allein in den USA im Moment gucken, dass die ganzen, sagen wir es mal, die Trump-Regierung ja sehr stark auch Lockerungen von bisher emissionsbegrenzenden Maßnahmen vorsieht, dass es da aber eine ganze Reihe von Unternehmen und auch Industrien gibt, die sagen, wir wollen das gar nicht, weil wir uns sonst unserer eigenen Wettbewerbsfähigkeit, weil wir uns die abschneiden. Das ist ein Punkt. Nichtsdestotrotz ist es schon, was Sie gerade angesprochen haben, Das muss man, ich glaube, als Gesamtpaket wirklich im Blick behalten. Also wir haben einen höheren CO2, muss etwas kosten. Es ist wichtig, dass Menschen von diesen höheren, also dass es in irgendeiner Form an Menschen zurückgegeben wird. Und gleichzeitig müssen die Bedingungen durch Infrastrukturen verbessert werden. Also wir sprechen konkret an Ausbau von Schieneninfrastrukturen, aber auch ganz einfach den Ausbau von sicheren Fahrradinfrastrukturen, sodass das überhaupt möglich ist und dass Menschen in die Lage versetzt werden, sich so zu verhalten und das auch umzusetzen.
In der Stellungnahme der Leopoldina heißt es dazu: Aus technologischer Sicht sind bereits jetzt alle Voraussetzungen vorhanden, um ein klimaneutrales Energiesystem zu schaffen. Aus ethischer Sicht gibt es keine Alternative, da eine aufgeklärte, moderne Wissensgesellschaft dem mündigen Umgang mit den Lebensgrundlagen kommender Generationen verpflichtet ist, einschließlich gesunder Ökosysteme. Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ist zu bedenken, dass wir schon jetzt die Ziele bis 2020 verfehlen und von 2021 bis 2030 eine jährliche Minderung um 25 Millionen Tonnen CO2 erreichen müssen. Sollte Deutschland seine jährlichen Klimaziele nicht erreichen, entstehen aufgrund der europäisch verbindlich vereinbarten Lastenteilungsverordnung hohe Belastungen für den Bundeshaushalt, die aktuellen Schätzungen zufolge bis zu 62 Milliarden Euro bis 2030 betragen können. Wie es mit dieser Stellungnahme weitergeht, verrate ich Ihnen nach der nächsten Musik.
Radio Frei Stadtgespräch.
Frau Dr. Happe, was passiert denn jetzt? Sie haben diese Stellungnahme verabschiedet. Es gibt eine Presseerklärung dazu. Was passiert denn jetzt mit dieser Stellungnahme? Wird die an die Politik weitergereicht? Kriegt die Bundeskanzlerin, kriegen die die Abgeordneten im Bundestag? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen?
All das, was Sie gerade gesagt haben. Also die Abgeordneten im Bundestag haben die alle erhalten. Wir haben sie im 23. Juli veröffentlicht. Das war also ziemlich genau vor dem letzten Klimakabinett. Und wir haben sie in der Tat sehr, also konnten sie, glaube ich, auch ganz gut in dem Zusammenhang platzieren. Die hat ja auch eine sehr große Medienöffentlichkeit Ende Juli erhalten, sodass sie also durch Menschen, die sehr regelmäßig die großen Medien in Deutschland lesen, auf jeden Fall wahrgenommen wurde und auch mit reingekommen ist, in, hoffen wir, in die Diskussionen, die es gerade gibt. Also es ist ein Thema, bei dem wir mit Sicherheit dranbleiben werden, auch als Akademie. Das ist ja bei vielen Themen, die wir als Akademie machen, das ist nicht so ein One-Off, also dass wir einfach nicht ein Thema nur einmal machen und dann wieder raus sind, sondern das auch über viele Jahre begleiten.
Gibt es da bereits Reaktionen von der Politik auf diese Stellungnahme?
Auf der einen Seite, wir haben eine ganze Reihe von Reaktionen bekommen. Natürlich ist es jetzt im Sommer so gewesen, dadurch, dass sie alle mit Hochdruck daran gearbeitet haben, an dem, was jetzt nächste Woche Freitag im Klimakabinett verabschiedet wird. Das ist natürlich, solange man intern an einer Sache arbeitet, das machen wir ja auch bei unseren Stellungnahmen, redet man da nicht sonderlich viel drüber, sondern man, das ist ja wirklich ein Prozess des Abwägens, des Denkens, des Nachguckens und so weiter. Was wir auf jeden Fall damit erreicht haben und was wir auch an der positiven Rückmeldung aus Politik, auch von Ministern bekommen haben, ist tatsächlich diese, wie wichtig es ist, dass Wissenschaft sich äußert und dass Wissenschaft Positionen bezieht. Das haben wir auch Anfang des Jahres, als wir die Stellungnahme zur sauberen Luft veröffentlicht hatten, haben wir auch an der Stelle, ist es sehr, sehr wohlwollend aufgenommen worden, dass durch die wissenschaftliche Einschätzung und Beratung auch ein Stück weit wieder eine Sachlichkeit in die Diskussion kam. Und das ist etwas, was auch Aufgabe der Wissenschaft sein kann. Zum einen die Evidenz, also das, was an Wissen da ist, gut aufzubereiten, aber auch da auf dieser Grundlage dann tatsächlich Stellung zu beziehen. Und das ist etwas, was für viele Politikerinnen und Politiker zunehmend wichtig wird.
Frau Dr. Happe, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das mit der Stellungnahme auch auf fruchtbaren Boden fällt und am 20. September von den Politikern auch ernst genommen und umgesetzt wird. Vielen Dank für die Informationen.
Gerne, bitteschön.
Radio Frei Stadtgespräch.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Dann habe ich vorbereitet ein Gespräch mit dem Thüringer Bibliotheksverband und ich möchte das Bibliothekenumfeld in Thüringen ein bisschen näher erläutern. Sie erinnern sich, Ausgangspunkt waren die veränderten Öffnungszeiten hier in der Erfurter Regionalbibliothek und alles das, was sich an Veränderungen an Bibliotheken in Thüringen in der Zwischenzeit getan hat. Dann werfen kleine Ereignisse ihre großen Schatten voraus. Am Freitag wird es hier den Klimastreik geben in Erfurt und in vielen anderen Städten und vielleicht sehen wir uns da. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schiff.